kalt.
Zieht euch warm an.
Ganz warm.
Denn hier kommt sie.
Genau, sie kommt. Die Sippelshow.
Mit witzigen, spannenden und aufregenden Themen.
Also, es lohnt sich einzuschalten.
Jeden Samstag von 9 bis 10 auf 92,4.
Und nicht zu vergessen, wir geben euch viele Tipps, was ihr machen könnt. Und jetzt volle Aufmerksamkeit und Ohren gespitzt. Denn hier kommt sie.
Die Südpol-Show.
Jetzt ist es wieder Zeit für die Südpol-Show.
Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht.
Mit der Südpol-Show kann man viel erleben und durch den Samstagmorgen schweben. Über Dummheit kann man hier nicht klagen, die Südpol-Show klärt alle Fragen.
Hallo an diesem Samstagmorgen, wir hoffen, ihr habt keine Sorgen. Und das sind unsere Themen heute,
für kleine und auch große Leute.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer Sondersendung zum Thema gute Schule.
Was soll denn bitte an der Schule gut sein? Das Beste an der Schule sind die Ferien. Und selbst da muss ich lernen.
Hey, soll ich dir mal was verraten? Ich kenne einen Erwachsenen, der behauptet, dass Lernen dumm macht.
Spinnt der?
Naja, er sagt, was wir und vor allem wie wir in der Schule lernen, gar nichts bringt. Wir fressen nur den Stoff für Klausuren in uns rein, kotzen bei den Prüfungen und Klassenarbeiten unser Wissen wieder aus, vergessen dann alles ganz schnell wieder. Mit Verstehen und fürs Leben lernen hat das seiner Meinung nach gar nichts zu tun.
Wer sagt denn sowas? Ist das ein Lehrer?
Nein, ein Philosoph und Buchautor. Er heißt Richard David Brecht und gerade ist sein Buch über das Thema Schule und Lernen erschienen. Es heißt Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern.
Vor den großen Ferien besuchten wir den Aktionstag Gute Schule.
Am Luisengymnasium gab es eine Diskussionsrunde zum Thema, wie könnte eine gute Schule aussehen und was müsste am Schulsystem verändert werden.
Zu der Diskussion war Herr Brecht auch eingeladen und Schüler aus ganz Deutschland. Obwohl Herr Brecht in der Nacht vor der Diskussion erkrankte und nicht nach München kommen konnte, wurde heftig diskutiert.
Als Ersatz für Herrn Brecht hat sich der Reformpädagoge Otto Herz den Fragen und der Diskussion mit den Schülern gestellt. Am liebsten würde auch er unser Schulsystem lieber heute als morgen auf den Kopf stellen.
Und was kann man an der Schule nun alles besser machen?
Eigentlich alles. Aber hier kommt die Diskussionsrunde aus dem Luisengymnasium. Ungekürzt und nicht zensiert.
Show. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Von 9 bis 10 auf Radio Feuerwerk.
92,4.
Wir Südpol-Show-Reporter
Nathalie,
Isabella,
Luisa,
Julia
und Bernhard
waren vor Ort und haben uns ebenfalls an der Diskussion rund um eine bessere Schule beteiligt.
Moderiert wurde die Runde von Jonas Lanik.
Wie das Bildungssystem unsere Kinder verrät. Es gibt ein Buch, das derzeit auf allen Bestsellerlisten vertreten ist. Und das war der Untertitel dieses Buches. Die Überschrift ist ein bisschen kryptisch, die heißt Anna, die Schule und der liebe Gott. Da kann man sich nichts drunter vorstellen. Aber unter dem Verrat unseres Bildungssystems an den Kindern, da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen, ob er jetzt Schülerin ist, ob er Mutter ist, ob er Lehrerin ist. Da haben wir alle unsere eigenen Vorstellungen. Wir wollen uns heute mit den Thesen dieses Buches auseinandersetzen. Wir hätten gerne dabei gehabt den Mann, der das Buch geschrieben hat, nämlich Richard David Brecht. Der hat uns leider heute Nacht abgesagt, weil er erkrankt ist und einfach nicht nach München kommen kann. Aber ich freue mich wirklich ganz arg, dass wir jemanden gefunden haben, der ihn mindestens gleichwertig vertritt. Den Frontmann der deutschen Reformpädagogik. Und das ist Otto Herz. Und wir wollen heute mit ihm diskutieren, ob das denn stimmt, dass das Bildungssystem wirklich die Kinder verrät. Und wir wollen ihn zunächst mal ein bisschen näher kennenlernen, aber nicht mit seinen Haustieren und seinen Hobbys, sondern so ein bisschen mit dem, was er mit Bildung erlebt hat. Und dazu kommen jetzt die Radio-Kids ins Spiel, denn die haben einige Fragen vorbereitet an unseren großen Gast, an Otto Herz. Und dann wird er sich eure Geschichten aus unserem bayerischen Schulwesen anhören. Die erste Frage.
Was hast du in der Schule fürs Leben gelernt?
Eine schreckliche Sache, dass man manchmal viel aushalten muss. Und eine gute Sache, ich hatte die Nase so voll mit dem Aushalten, dass ich beschlossen habe, für den Rest meines Lebens was Positives zu gestalten. Und deswegen bin ich heute hier.
Wovor hattest du in deiner Schulzeit am meisten Angst?
Das könnt ihr euch vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Ich bin fast täglich in dem Gymnasium, in dem ich war, körperlich geschlagen worden. Ohrfeigen, Hand hinhalten, draufgehauen. Aber das war gar nicht das Schlimmste, sondern dass es Lehrerinnen und Lehrer gab, die haben mir zugesagt, Otto, das lernst du nie. Das war ein Todesurteil.
Was war dein Lieblingsfach?
Sport und Religion.
Und worin warst du am schlechtesten?
In Latein. Obwohl amo amas amat. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Das heißt, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns auch. Hoffentlich auch das Schulsystem.
Welchen Fehler in deiner Schulzeit bereust du noch heute?
Dass ich das zu lange ausgehalten habe.
In welcher Jahrgangsstufe hattest du die größten Probleme?
Ich bin als 15-Jähriger von der Schule geflogen, weil die Lehrer fanden, ich sei dumm, faul und frech. Und das ist eine extrem schlechte Mischung. Deswegen bin ich rausgeflogen. Aber dann hatte ich Glück und dann habe ich eine Lehre begonnen und dann habe ich ein Stipendium bekommen und dann habe ich als Hochbegabter die Schule verlassen. So kann sich die Schule in Menschen irren.
Also deine Lehrer klingen jetzt nicht so positiv, also hätte ich nicht gern.
Aber ich glaube, das hast du richtig verstanden.
Ja. Aber gab es denn einen Lehrer, dem du heute noch dankbar bist?
Ja, inzwischen ganz viele. Aber eher in dieser zweiten Schule, wo ich da war, als in der ersten. Aber auch da gab es freundliche Menschen, das waren keine Satane. Die dachten aber, die hatten falsche Gedanken im Kopf. Da gab es welche, die dachten, dem Otto muss man den Teufel austreiben. Aber mein Teufel war meine Fantasie, meine Kreativität. Das war der Teufel, das wollten sie aber nicht. Und dann habe ich widersprochen, das war das Allerschlimmste. Okay? Aber ich bin kein, das ist mir ganz wichtig, ich bin kein Lehrerin und Lehrerhasser, sondern ich möchte, dass die meisten, die diesen Beruf mit hohem Engagement wählen, um euch zu unterstützen und zu helfen, dass die das auch können. Und oft steht im Schulsystem den Menschen was im Wege und dann werden sie manchmal so falsch.
Okay. Das stimmt irgendwie. Was hast du nicht von deinen Lehrern, sondern von deinen Mitschülern gelernt?
Das meiste. Und das Allerwichtigste ist, erstens, du und du und du und du und du, jeder und jeder ist unterschiedlich. Und das zu entdecken, dass jeder Mensch einzigartig ist. Es gibt von den 7 Milliarden Menschen, die es auf der Erde gibt, nicht eine Person, die identisch ist mit einer anderen. Ist das nicht großartig? Und deswegen dürfen nicht alle die gleichen Aufgaben kriegen. So ein Quatsch. Und das Zweite, was ich gelernt habe, wir können uns alle untereinander helfen. Alle sind wir auf wechselseitige Hilfe angewiesen. Und deswegen durften bei mir, ich war ja später Schulleiter und lauter solche Sachen, durften bei mir immer auch bei den Prüfungen die Leute zusammenarbeiten. Weil es doch wichtig ist, dass man ein gutes Ergebnis erzeugt und nicht, dass man die auseinandersetzt in der Turnhalle beim Abitur, damit die nicht auf die Idee kommen, dass es bessere Ergebnisse gibt, wenn die zusammenarbeiten. So ein Blödsinn. Falsche Schule. zusammenhelfen.
Sagt Otto Herz im Schulaufgabenzimmer des Luisengymnasiums. Dieses Zimmer ist extra eingerichtet worden, damit man Schulaufgaben schreiben kann und wirklich jeder an seinem ganz persönlichen Tischchen sitzt. Die nächste Frage.
Was hat dich davon abgehalten, selbst Lehrer zu werden, deine nicht vollendete Schulzeit?
Ich bin ein bisschen ein Lehrer geworden, aber ich bin Pädagoge geworden. Also ich interessiere mich mehr für die Entwicklung von euch, von Menschen, als für Kommaregeln, das Partizip Perfekt, das Ohmsche Gesetz, 333, Isus Geilerei und so. Also ich war auch Schulleiter, weil ich vorführen wollte, wie Kinder, Eltern, Menschen von außerhalb der Schule, professionelle Pädagogen zusammen eine wunderbare Lernwelt gestalten können, wo sich alle freuen, täglich hingehen zu können. Das habe ich gemacht. Aber das Referendariat hätte ich nicht ausgehalten.
Otto Herz hat am letzten Freitag seinen Enkel von der Schule abgeholt, am letzten Schultag. Und darauf bezieht sich auch die letzte Frage.
Was wünschst du deinem Enkel für den weiteren Bildungsweg?
Also ich habe 5 Enkel. Der Älteste hat gerade Abitur gemacht und die jüngste Ronja, Räubertochter, Ronja, die wird am nächsten Samstag in München getauft und deswegen bin ich so schnell und so gerne auch hierher gekommen. Was ich denen wünsche, ist die Zuversicht, dass sich eine bessere Welt gestalten lässt. Und deswegen habe ich beschlossen, ich bin demnächst 70 und meine Freunde sagen, kannst du nicht bald aufhören? Dann sage ich, seit meine 5 Enkel in der Schule sind oder in die Schule kommen, darf ich noch nicht aufhören.
Okay, Otto Herz wird uns also noch lange erhalten bleiben, weil der Bildungsweg seiner Enkel noch nicht zu Ende ist. Herzlichen Dank für diese ersten Auskünfte. Herzlichen Dank auch den Radio Kids, die diese Fragen so schön gestellt haben, dass wir uns ein erstes Bild von unserem Gast entsprechend machen können. Jetzt gibt's aber einen Faktencheck. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob das, was die klugen Menschen in ihren klugen Büchern an klugen Weisheiten verbreiten, überhaupt übereinstimmt mit euren Erfahrungen, die ihr als Schülerinnen und Schüler gemacht habt. Ich habe aus dem Buch, von dem ich vorhin erzählt habe, 20 Aussagen herausgenommen. Die liegen euch, die ihr im inneren Kreis sitzt, allen vor und die ihr außen sitzt, da gehen sie gerade rum, diese Aussagen. Und wir haben uns folgendes Verfahren überlegt. Wir fangen an mit der jüngsten Schülerin, die hier sitzt. Die hat sozusagen freie Auswahl. Sie sucht sich eine Aussage, die auf diesem Blatt steht und wird uns anschließend erzählen, ob diese Aussage sich mit ihren Erfahrungen deckt oder ob sie ganz andere Erfahrungen macht. Und Otto Herz wird das Ganze dann kommentieren. Die Jüngste hier in der Runde ist Katharina. Und Katharina ist, wenn ich es richtig sehe, 12 Jahre alt. Richtig, Katharina. Such dir eine Aussage aus und erzähl ein bisschen was, ob du es genauso erlebt hast oder ob du es vielleicht ganz anders erlebt hast.
Also ich habe mir die Aussage, also Nummer 9 ausgesucht. Die Schule frisst die Freizeit der Schüler weitgehend auf. Und also bei mir trifft das zu, weil ich gehe halt zweimal in der Woche in Chor, in Domchor. Und wenn zum Beispiel Schulaufgaben anstehen oder man für Exen lernen muss, dann kann ich halt öfters nicht zu Chor gehen, weil wenn wir bis 3:45 Schule auf haben und danach noch lernen müssen, dann geht sich das nicht mehr aus.
Darf ich kurz weiterfragen, Otto Herz? Was geht einer Schülerin wie Katharina verloren, wenn sie so wenig Freizeit hat?
Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass ich Interessen entwickle und denen nachgehe. Und deswegen wärst du bei mir, würde ich sagen, wie viel Zeit brauchst du, was willst du machen, die kriegst du und lasse dich durch Exen oder was das komische Zeug da heißt, nicht abhalten von dem, was du tun willst. Und wenn du Schwierigkeiten damit mit deinen Lehrerinnen oder mit dem Schulleiter kriegst, schreibst du schon E-Mails? Ah ja, dann ruf mich an und dann schreibe ich den Kollegen einen freundlichen Brief, dass es wichtig ist, dass du in den Chor gehst.
Danke.
Gerne, gut, da freuen wir uns auf den Brief von Otto Herz. Die nächste ist Joko, wenn ich es richtig ausspreche. Coco heißt sie, genau. Und sie ist auch 12 Jahre alt, kommt vom Liesengymnasium, glaube ich. Genau. Und du hast dich entschieden für die Aussage.
Mit Ziffernoten lässt sich die Persönlichkeit eines Schülers nicht erfassen.
Ist es deine Erfahrung auch?
Ja, weil es ist einfach, also man kann Leute nicht nach Ziffern bewerten. Zum Beispiel, dass eine Einser-Schülerin, das kann man einfach nicht sagen, weil man ist nicht eine Zahl, man ist, jeder ist eine andere Person. Und das finde ich irgendwie, also ich finde eigentlich diese Noten einfach eine dumme Idee, weil es ist so frustrierend, wenn man irgendwie eine Fünfer- oder Sechser-Schülerin ist. Und das ist man nicht, weil man in anderen Sachen vielleicht toll ist. Und Noten, ich finde die einfach nicht gut. Ja.
Ziffernoten sind eine dumme Idee, sagt Coco. Und die Frage an Otto Herz wäre, gibt es Alternativen zur Ziffernote oder ist die alternativlos?
Also erstens, Coco, die Leute, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, nennt man Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler sagen, Coco hat recht. Kann man nicht. Ja, es gibt Alternativen. Ich habe eine Schule mitgegründet, da gibt es seit 40 Jahren keine Ziffernote. Aber als ich meinen Enkel abgeholt habe, hat er Berichte gekriegt und jetzt antwortet er seinem Lehrer, seinen Lehrerin, wie er sich sieht, als Antwort auf das, was der Lehrer, die Lehrerin ihm geschrieben hat. Das nennt man Lernentwicklungsberichte. Ich erzähle dir mal, wie ich dich wahrgenommen habe und sag du mir, wie du dich wahrnimmst und dann tauschen wir uns darüber aus. Ich weiß nicht besser, wie du bist, aber ich sage dir, wie ich dich wahrnehme. Und du sagst mir, wie du dich selbst wahrnimmst. Und dann überlegen wir uns, was nimmst du dir vor, was nehme ich mir vor, dass ich dir dabei helfe, damit du die werden kannst, die du sein willst. Ist das ein Angebot?
Ja, das ist gut. Weil manchmal weiß man ja selber gar nicht, wie man ist, aber manchmal weiß man auch besser, wie man ist. Also das ist, ich finde Noten einfach, ja, Ziffernoten finde ich einfach nicht gut. Und
ihr dürft ja heute auch ein Fremdwort lernen. Auf Deutsch heißt das, wir geben uns wechselseitig Rückmeldung. Und das Fremdwort heißt Feedback, Austausch. Wir sind alle auf Austausch angewiesen. Aber Ziffernoten sind Herrschaftsinstrumente, wo einer über den anderen ein Urteil fällt und das ist pädagogisch verboten. Also, wenn ihr wieder welche kriegt, gebt's einfach zurück. Ja? Nicht annehmen. Ihr wüsstet das inzwischen besser und wenn ihr Schwierigkeiten habt, wieder Postkarte, Mail anrufen. Die Schule muss das lernen, dass das falsch ist.
Auch Schulen können lernen, nicht nur Schüler. Der nächste Schüler ist der Konstantin. Im Jahr 2000 geboren. Konstantin, deine Aussage.
Eine Stunde Mathe, danach eine Stunde Geschichte, dann 2 Stunden Englisch, anschließend 1 Stunde Chemie. Wie soll das im Kopf eines Schülers alles zusammenpassen?
Wie erlebst du das?
Ja, also ich habe das bis jetzt eigentlich noch nicht erlebt, weil wir an unserer Schule immer Doppelstunden haben, wo wir einfach in diesen Doppelstunden besser auf das Fach eingehen können. Und wir zwischen den Doppelstunden auch Pausen haben, um das halt alles in sich einwirken zu lassen. Und somit kenne ich das Problem jetzt nicht, dass ich jede Stunde ein anderes Fach habe.
Otto Herz, Doppelstunden, eine gute Sache?
Also jedenfalls das, was hier steht, von 8 bis 9 neben Flüsse, von 9 bis 10 neben Sätze, von 10 bis 11 seine Gliedmaßen um so eine relativ einfallslose Einrichtung wie eine Reckstange herumwickeln, von 11 bis 12 ein Verhältnis zum lieben Gott aufbauen. Das ist natürlich Quatsch. Das richtet sich nicht nach was hilft dem Lernen, sondern das richtet sich nach der Deputatsverteilung, die es in der Schule gibt. Da sind Doppelstunden für viele Fächer, vielleicht nicht für alle, für viele Fächer schon ein Fortschritt. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Nämlich, dieser Raum ist eine Lernwerkstatt. Und da gibt es ganz viele Materialien. Und du entscheidest, ob du heute und jetzt Mathe machen willst und die Lovisa macht vielleicht Geografie und die Alessa macht Geschichte. Also ihr entscheidet, wann ihr was machen wollt und wie lange und nicht mehr ein Stundenplan, ein Zeitplan etc. Das ist noch weitergehend und, glaube ich, noch sinnvoller. Das nennt man in vielen modernen Schulen freie Arbeit.
So ein Lernatelier haben wir jeden Mittwoch, wo wir uns halt selber einteilen können, was wir machen wollen und wann wir es machen wollen.
Also bei uns ist es so, wir haben jetzt auch das Halbjahr oder dieses Jahr Doppelstunden eingeführt. Und das ist vielleicht schon gut, wenn das so gemacht wird, wenn dazwischen Pausen sind, aber wenn manche Lehrer das halt falsch machen und die ganze Zeit also halt den Stoff von zwei Dreiviertelstunden, die sie sonst über die Woche verteilt hätten, dann da machen, dann finde ich, ist das schon zu viel einfach, weil man kann ja auch nicht so viel gleichzeitig dann aufnehmen.
Klar, 45 Minuten Langeweile kann man gerade noch aushalten. 90 Minuten lang halten vernünftige Menschen nicht aus. Deswegen kommt es natürlich immer darauf an, was geschieht. Und deswegen ist wichtig, dass du die Freiheit hast, den Dingen nachgehen zu können, so lange wie du willst, was dich interessiert.
Und die Coco?
Wir haben auch jeden Nachmittag Intensivierungsstunden. Wir haben eine Stunde Deutsch und dann Intensivierung zum Beispiel. Aber viele Lehrer nutzen das nicht als Intensivierung, sondern auch, um wieder neuen Stoff zu holen. Und das ist auch blöd. Oder wir machen einfach irgendwelche Arbeitsblätter. Oder wir wiederholen gar nicht, was in der vorigen Stunde passiert ist. Das ist einfach nicht so.
Also das ist der Grundfehler, dass viele denken, die wichtigste Aufgabe sei, in deinen Kopf Stoff, Stoff, Stoff reinzustopfen bis zur geistigen Verstopfung. Und das ist das Gegenteil von vernünftigem, zukunftsfähigem Lernen. Da stumpft man nämlich ab und ist nicht ein neugieriger, wacher Mensch. Und deswegen braucht ihr Lerngelegenheiten, vielfältige und keine Stopfeinrichtungen. Schülerinnen und Schüler sind keine Gänse, die vollgestopft werden müssen bis zum nächsten Schlachtfest. Das heißt bei euch dann Echsen oder Testate, was steht hier? So.
Extemporale aus der Geschichte. Ist eure gewesen und?
Ja. Ich glaube eine 3. Also.
Eine 3. Aber Ziffernoten sagen ja nichts aus, wie du selber erkannt hast. Deswegen war das eine völlig überflüssige Information. Wir freuen uns auf Malina Bauer. Da ist sie. Sie ist, glaube ich, hier auch vom Luisengymnasium, 13 Jahre alt. Und welche Aussage würdest du gerne kommentieren auf der Basis deiner Erfahrungen?
Es gibt in unseren Lehrplänen jede Menge überflüssigen Stoff. Also ich finde das teils schon und teils nicht, weil manche Schüler mögen halt mehr Latein und manche finden Latein überflüssig oder Religion oder so, weil manche möchten vielleicht den ganzen Tag irgendwie eine Sprache machen und manche wollen die ganze Zeit was Praktisches, also vielleicht Sport oder so machen. Also ich finde das teils schon und teils nein.
Vielleicht dann auch der Herz die Frage, was ist denn so der typische überflüssige Stoff, den du vielleicht auch in deiner Biografie nie wieder gebraucht hast?
Da will ich erstmal großzügig sein und sagen, wahrscheinlich ist der Stoff oder viele Stoffe nicht wirklich überflüssig. Aber er passt im Moment nicht zu dir. Und deswegen musst du die Möglichkeit haben, aus einem Angebot auswählen zu können, was dir wichtig ist. Und wenn mich der Hiob interessiert, also das ist da so ein Mensch aus dem Alten Testament, und jemand anders interessieren die Sterne am Himmel, dann ist nicht der eine Stoff unwichtig oder überflüssig und der andere nicht, sondern das Schöne ist doch, dass wir alle untereinander, ich wiederhole mich, unterschiedlich sind und deswegen hast du eine Möglichkeit und du eine Möglichkeit. Und wenn wir nachher dann in der Eisdiele sitzen, dann erzähle ich dir so spannend für den Hiob, dass du gar nicht geglaubt hättest, dass das so spannend sein kann.
Das wäre schon mal eine interessante Probe aufs Exempel. Wir machen weiter mit deiner Freundin Lena. Die ist fast genauso alt wie du, kommt auch vom Luisengymnasium, ihr seid befreundet. Und du hast dich entschieden für die Aussage 11 und die heißt?
Dass Schüler in der Schule sitzen bleiben, ist eine ausgesprochen dumme Idee. Also ich finde nicht, also dass das eine dumme Idee ist, da vielleicht manche Schüler wirklich sich in manchen Fächern extrem schwer tun und dass es für sie vielleicht einfach besser ist, den Stoff nochmal zu wiederholen und vielleicht mit einem anderen Lehrer, der es anders erklärt, nochmal durchzugehen. Also ich finde nicht, dass Sitzenbleiben eine schlechte Sache ist.
Klarer Widerspruch, Otto Herz.
Wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe gemerkt, in dem Fach komme ich nicht richtig mit. Und außerdem fühle ich mich in dieser Gruppe nicht wohl. Und deswegen lass mich nochmal eine Möglichkeit haben, alles kennenzulernen und auch in einer anderen Gruppe. Dann würde ich sagen, wenn du das magst, dann gucken wir, dass dir das gut tut. Aber wir wissen in der Regel, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie ein Jahr wiederholen, deswegen nicht besser sind. Und deswegen überlegen wir, gibt es nicht was Klügeres?
Also ich meine, es kommt auf den Schüler an. Natürlich gibt es Schüler, die wollen nicht aus ihrer Klasse oder so rausgerissen werden, nur weil sie jetzt schlecht in einem Fach sind. Aber ich finde es halt, dass man es den Schüler entscheiden lassen sollte. Wenn jetzt ein Schüler zum Beispiel in Latein überhaupt nicht mitkommt, weil er mit dem Lehrer nicht kann oder so, dann fehlen ihm ja in der nächsten Klasse wichtige Grundbausteine und er wird dort auch nicht mehr mitkommen. Also ich finde, dass der Schüler halt selber entscheiden sollte, ob er es einfach mit jemand anderem, mit einem anderen Lehrer oder auch anderen Schülern wiederholen will. Also sollte halt dem Schüler überlassen bleiben.
Da bin ich auf deiner Seite, aber überleg mal über Folgendes. Wäre es nicht vernünftig, wenn ich nach 8 Wochen Schulzeit merke, mit diesem Latein komme ich nicht zurecht, dass wir uns dann unterhalten und dann sage ich, jetzt organisieren wir dir speziell für Latein eine Unterstützung, damit du nicht das ganze Schuljahr abwarten musst, um am Ende zu hören, du seist zu schlecht. Also die Alternative zum Sitzen lassen heißt rechtzeitige, gezielte Unterstützung und dann bleiben weniger zwangsweise sitzen. Das ist die Alternative.
Sagen wir eine Frage auch an die zweite Reihe. Ist denn jemand im Saal, der schon mal dieses Schicksal erlebt hat, der schon mal eine Klasse wiederholen musste und der vielleicht aus seiner Erfahrung erzählen könnte, wie er das erlebt hat, ob ihm was gebracht hat oder ob es doch vielleicht sinnlos war oder was er von der Alternative hält, die Otto Herz hier skizziert hat, nämlich sozusagen rechtzeitig gefördert zu werden, statt ein Jahr wiederholen zu müssen. Alessa reißt sich darum, hier einmal als Musterbeispiel einer Schülerin auftreten zu dürfen, die durchgefallen ist.
Also ich bin relativ spät durchgefallen, also erst in der 12. Klasse wurde ich nicht mehr zum Abitur zugelassen. Sehr ärgerlich, nur weil ich 0 Punkte in Mathe hatte in einem Halbjahr. Und danach bin ich jetzt eben nach Berlin gezogen und wiederhole da 3 Jahre und es läuft sehr, sehr, sehr gut. Also das 1er-Abi kann ich schon mal klarstellen, also dass das klar ist. So, naja. Und also es macht sehr, sehr viel mehr Spaß, weil ich da einfach mehr gefördert werde. Für mich war es eine sinnvolle Sache, einfach weg von diesem bayerischen Bildungssystem zu kommen. Aber natürlich ist es nicht für jeden sonst die Optimallösung. Besonders 600 Kilometer einfach mal wegzuziehen, ist halt jetzt auch nicht das Einfachste.
Nein, deswegen hoffen wir ja, dass die schlauen Bayern auch im Schulbereich allmählich so schlau werden, um auch hier dir diese Möglichkeit zu geben, die du jetzt erfreulicherweise in Berlin erfahren durftest.
Auf jeden Fall.
Deswegen machen wir heute die Demo, das ist der Sinn. Man darf Bayern nicht aufgeben, darf nie aufgeben.
Apropos aufgeben, Coco gibt nicht auf. Sie hat auch dazu noch was zu sagen, bitte laut.
Also wenn man jetzt zum Beispiel in Dateien große Probleme hat und durchfällt und große Lücken hat, dann holt man die also nicht unbedingt, wenn man wiederholt, auf. Also das ist, weil wenn man so große Lücken hat, dann geht es auch mit einem Jahr wiederholen schlecht. Und es kommt ja immer neuer Stoff und es ist, wenn du irgendwann mal eine Lücke hast, dann oder eine Woche krank warst, dann hast du wirklich ein Problem, weil du es nicht schaffst, den Stoff nachzuholen, weil ja wieder neuer Stoff kommt und das ist einfach unmöglich, das zu schaffen. Und deshalb muss man dann ziemlich viel in den Ferien arbeiten. Auch das geht dann oft schlecht und man will ja auch nicht in den Ferien arbeiten.
Das, was die Coco sagt, sagt übrigens auch die PISA-Studie, dass man genau den Stoff wiederholt, den man eigentlich gar nicht braucht, sondern die Lücken aus den Jahren davor kommen. Und wir gehen trotzdem weiter jetzt zu Nadine. Nadine ist im August 99 geboren, darf ich verraten, glaube ich, und kommt von der Willy-Brandt-Gesamtschule. Du hast dich entschieden für...
Von 13.000 Unterrichtsstunden und 7.000 Stunden Hausaufgaben bleiben gerade mal 1% des Stoffs im Gedächtnis. Das ist auf meiner Schule jetzt nicht so. Also wir haben sogenannte Kannlisten. Also man hat eine Unterrichtsstunde, da wird der Stoff erklärt. Und dann wird es aufgelistet, was man bis in einem bestimmten Zeitraum zu erledigen hat. Also es ist jetzt nicht so die Hausaufgaben, die man bis zum nächsten Tag erledigen muss, sondern man hat länger Zeit und kann sich das einteilen. Und ich war zum Beispiel in der 5. und 6. war ich auf einem Gymnasium und da war es halt, dass ich Hausaufgaben hatte und dann wirklich keine Freizeit hatte, also dass ich dann lange da saß am Abend und aber durch die Kannlisten wiederholt man das halt und ich finde das irgendwie besser.
Ich muss ein bisschen kundig machen, das nennst du Kannlisten. Alle sagen dazu Kompetenzraster, das heißt, es wird abgefragt, was jemand kann, was er verstanden hat und das wird entsprechend abgeprüft. Otto Herz.
Also als erstes grüßt deine Schule. Als die 10 Jahre alt geworden ist, habe ich bei der Festveranstaltung den Geburtstagsvortrag gehalten. Und als sie 20 Jahre alt geworden ist, habe ich zum 20. den Geburtstagsvortrag gehalten. Also ich kenne die ein bisschen. So, meine Aufgabe besteht ja immer, sich zu fragen, können wir etwas vernünftiger, besser, hilfreicher machen? Und deswegen gibt es in Schulen, mit denen ich zu tun habe, schulische Unterstützungsbüros. Und wenn du merkst, das kann ich nicht richtig, dann gehe ich zu diesem schulischen Unterstützungsbüro, da sitzt zum Beispiel Maria, und Maria sagt, ich kann dir dabei helfen. Und dann wirst du wahrscheinlich schneller besser, als wenn ich dir nachsitzen. So. Und sowas müssen wir organisieren. Uns gegenseitig helfen, dass wir den Anschluss schaffen, dort, wo wir Schwierigkeiten haben. Die wenigsten von euch oder die Eltern jetzt mal fahren noch Autos aus den 50er Jahren. Die Autos haben sich weiterentwickelt. Die Schule leider seit 200 Jahren kaum.
Nathan.
Das Thema, das sie angesprochen hat, umfasst ja noch weit mehr als jetzt, ich nenne es jetzt mal, diese Kompetenzen, die man erlernen kann. Weil ganz oft ist es ja so, zumindest erlebe ich das am Bayerischen Gymnasium so, dass wir Sachen lernen sollen, also Fachwissen, Daten, Geburtstage von irgendwelchen Leuten aus der Geschichte, irgendwie wie das Auge funktioniert mit lauter Fachwörtern. Sachen, die man leicht wieder vergisst und die man vor allem, wenn der Test vorbei ist, ganz schnell aus seinem Gedächtnis verdrängt. Und ich glaube, darum geht es auch in der Aussage, dass zu viel Fachwissen, das ist meine Schlussfolgerung, abgefragt wird, dass der Kopf gar nicht aufnehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, was auf diesen Kann-Listen draufsteht, aber ich kann mir vorstellen, dass da was anderes draufsteht, als du musst wissen, wann dieser Mensch geboren ist, du musst wissen, wie die Zusammenhänge von bla 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 sind, sondern da stehen Sachen drauf, die mehr mit dem Leben oder mehr mit dem eigenständigen Denken zu tun haben.
Gut. Darf ich noch kurz die Katharina vorschalten? Ja.
Das passt ja dann auch zu dem Thema, also 6, es gibt in unserem Lehrplan jede Menge überflüssigen Stoff. Und ich finde es auch totalen Quatsch in Geschichte. Da gibt es Grundwissen im Buch über das ganze Jahr. Und die sollen wir dann nächstes Jahr, wenn wir das Buch gar nicht mehr haben, in einem Test aufschreiben, also alle zu fragen. Da können alle Grundwissen aus dem ganzen Jahr drankommen, die wir dann wissen sollen, wo über 1000 Jahreszahlen von irgendwelchen Feldherren wie Hannibal oder sowas kommen, die einen überhaupt nicht interessieren. Und das bringt einem ja auch irgendwie nichts. Dann langweilst du dich 2 Doppelstunden und die Lehrer labern vor sich hin, ja, was mit Hannibal passiert ist und welche Feldzüge der gewonnen hat oder verloren hat. Und das ist ja auch so langweilig, weil das braucht man ja nicht. Das lernst du dann in der Schule und dann 3 Wochen später, wenn die Ex oder die Ausfrage vorbei ist, hast du es schon längst wieder vergessen.
Also wieder Nathan auch, das ist Wissen zum Auswendiglernen und das wollt ihr beide, glaube ich, nicht haben. Otto.
Das ist so blöd, dass ich gar nichts dazu sage.
Okay, danke. Dann gehen wir gleich mal weiter zu Maria. Maria kommt auch von der Willy-Brandt-Gesamtschule und du hast dir eine Aussage ausgesucht, zu der du gerne was erzählen möchtest. Die Nummer 2, die du uns langsam und laut vorlesen wirst, weil nicht alle so einen Zettel dabei haben.
Im Unterricht kommen nur die Durchschnittlichen auf ihre Kosten. Die anderen sind überfordert oder sie langweilen sich.
Da würde ich diesem berühmten Herrn Precht sagen, lieber Herr Precht, da müssen Sie bei der Neuauflage Ihren Text korrigieren. Es gibt keine durchschnittlichen Menschen. Das ist gedanklich falsch. Das darf sich ein Philosoph nicht durchgehen lassen. Sondern der Sachverhalt ist, jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen. Und unsere Aufgabe ist, dass ihr eure Stärken stärken könnt. Das ist die erste Aufgabe. Wir machen ein breites Lernangebot und ihr, die Einzelnen, ihr Originalitäten und nicht Durchschnittliche, entscheidet euch, womit ihr euch schwerpunktmäßig beschäftigt und da werdet ihr besser. Und wenn ihr in bestimmten Bereichen, die vielleicht auch nicht schädlich sind, wenn man eine kleine Ahnung davon hat, Hilfe braucht, geht man ins schulische Unterstützungsbüro und holt sich die Unterstützung.
Nehmen wir auch die Lena dazu, ja?
Ich finde es halt dann auch gut, wenn man dann im anderen Fach halt besser ist, da würde ich halt nicht sagen, dass man sich dann dort langweilt, sondern dass man da sozusagen eher eine Art kleine Pause hat, wo man sich nicht so anstrengen muss, damit man sich mehr auf die konzentrieren kann, wo man vielleicht nicht so gut ist. Also ich finde, dass sich das eigentlich recht gut ausgleicht. Also dass es wirklich eigentlich nicht so gibt, dass man jetzt total in einem Fach total durchschnittlich ist, sondern dass es vielleicht auch einfach gut ist, dass man in manchen Sachen besser und in manchen schlechter ist.
Es gibt da 2 Denkrichtungen. Die einen sagen, erst musst du die Pflicht machen und wenn du die erfüllt hast, dann darfst du auch noch was Besonderes machen. Ich als Schüler bin nie dazu gekommen, was Besonderes machen zu dürfen, weil ich immer schon bei der Pflicht gescheitert bin. Und andere sagen, wenn wir als erstes deinen Interessen Unterstützung zukommen lassen, dann wirst du in dem Bereich ein kleiner Star. Und wenn du das dann bist du großzügig und sagst, dann mache ich jetzt auch mal den Dreisatz. Also erst die Stärken stärken und dann die Schwächen schwächen. Und häufig macht man es umgekehrt und das ist nicht erfolgreich.
Okay. Ida Sachs ist, glaube ich, die Einzige hier in der Runde, die nicht aus München kommt, sondern aus dem fernen Würzburg kommt. Ja, Otto Herz kommt auch nicht. Alissa kommt aus Berlin, aber sozusagen doch nur einen kleinen Kreis von Leuten, die von woanders kommen. Ich frage Ida, glaube ich, 10. Klasse, kann er sagen, 10. Klasse?
Ja, gut. Also ich habe
Realschulabschluss gemacht. Was ist deine Aussage, an die du dich reiben möchtest?
Also ich habe mir das 10. Statement rausgesucht. Wir sieben viel zu viele aus, die dann im Beruf und Gesellschaft fehlen. Und dem stimme ich eigentlich voll zu, weil viele kommen einfach nicht dazu, sich so hoch zu qualifizieren, also zum Beispiel fürs Abi, um dann ihren Traumjob zu machen, für den sie halt ihre Stärken haben. Und es kann halt einfach nicht sein, dass man sich halt für alles bilden muss, um das Abi zu erreichen, um dann sich auf ein was zu spezialisieren. Das sollte irgendwie anders sein. Also auch, dass gesagt wird, das bayerische Schulsystem ist sehr durchlässig, also dass man auch mit dem Hauptschulabschluss noch studieren kann. Das stimmt aber einfach nicht. Es ist halt sehr schwierig und deswegen, das sollte geändert werden.
Schluss mit der Aussieberei, habe ich da rausgehört. Ich glaube, Otto Herz stimmt dem zu.
Also, das bayerische Schulsystem ist besonders durchlässig nach unten.
Ja, das ist richtig.
Das stimmt. Es gibt so viele Aufgaben in der Welt. Und jede Stärke von jedem Menschen kann ich dazu helfen, dass diese Person ihre Stärke in die Bewältigung dieser Aufgabe einbringt. Und dann ist niemand überflüssig. Aber zu sagen, du hast den Durchschnitt nicht und deswegen fällst du da raus und so, das ist...
Ja, es ist ja auch genauso mit den NCs, das ist halt, das ist ja...
Numerus Clausus, Aufnahme in die Hochschule.
Genau, das ist ja, also geht ja um das Gesamte, um alle Fächer und nicht um dieses, zum Beispiel, wenn man Physik studieren will, geht es nicht darum, ob ich jetzt in Physik die 1 habe oder im Gesamtschnitt. Das kann einfach nicht sein.
Also das heißt heute auf der ganzen Welt... Individuelle Förderung ist besser, hilfreicher für die Einzelnen, für die Gesellschaft, als eine normierte Befragung.
Man ist sich einig. Schauen wir mal, ob es bei der Luisa genauso ausschaut. Luisa sitzt hier. Da sitzt sie, genau. Entschuldigung, aber du bist jetzt dran, Luisa, genau. Welche Schule bist du? Okay, und das ist die Aussage, an der du dich gerne reiben möchtest.
Ich habe mir Nummer 12 ausgesucht. Das dreigliedrige Schulsystem ist ein Instrument der sozialen Selektion. Und dem kann ich nur absolut zustimmen. Und das finde ich so traurig. Ich war jetzt an der Hauptschule vorgestern und habe mich mit denen unterhalten. Und die meinten alle, dass wir haben über Vorurteile geredet. Und die meinten, ihre Lehrer denken alle, dass ihre Eltern dumm sind. Und das fand ich so traurig, das zu hören, dass einfach diese ganzen Vorurteile, die sich da bilden, schon von klein auf entstehen. Also man kann doch nicht 10-Jährige in soziale Schichten teilen. Also letztendlich ist es ja so. Und da fände ich es einfach viel, viel besser, eine längere gemeinsame Schulzeit zu verbringen.
Okay, klare Aussage. Coco hat sich gleich gemeldet. Bist du auch dieser Einschätzung?
Ja, total, weil ab der 5. Klasse wird man total abgestempelt. Man ist halt auf dem Gymnasium, Realschule oder Hauptschule. Als Hauptschule, da denkt man immer gleich so irgendwie, ja, oft denkt man auch an Ausländer oder an irgendwie Eltern, die sich irgendwie nicht kümmern oder Kinder, die irgendwie nicht intelligent sind. Das finde ich auch total blöd. Und ich finde auch total blöd, dass das schon in der 4. Klasse eben geschieht. Weil man kann ja noch nicht irgendwie mit 10 Jahren entscheiden, ob man jetzt mal studieren will oder nicht. Das weiß man ja noch gar nicht. Und man kann das einfach nicht entscheiden, man ist dann noch viel zu klein sozusagen. Und ja, und sobald du auf die Hauptschule eben gehst, da hast du so einen Ruf so als schlechter Schüler. Das ist auch ziemlich doof. Mhm.
Vielleicht kann uns Otto Herz erklären, woran es eigentlich liegt, dass man ausgerechnet mit 10 Jahren die Schüler trennt, auf die verschiedenen Schularten aufteilt? Gibt es da irgendeinen logischen Grund dafür, dass man sich für dieses Alter entschieden hat?
Also erstens, Coco, dich würde ich zum Kultusminister machen. Du bist schlauer als Herr Spähnle. Ja? Der Jonas hat mich gefragt, ob ich einen logischen Grund weiß. Das hat keinen logischen Grund, aber es hat einen historischen Grund. Da brauche ich jetzt 3 Minuten, um das zu erklären. Vor 1920 gab es in Deutschland keine gemeinsame Grundschule. Da war entschieden, dass die Kinder von höheren Schichten in 3-jährige gymnasiale Vorklassen gehen und die Kinder aus dem gemeinen Volke gingen in die Volksschule. Nicht einen Tag sollten die Leiber höherer Kreise mit Leibern aus dem Volke in einem Klassenraum sich treffen. Vor 1920. Ihr wisst vielleicht, 1914 bis 1918 hat es den Ersten Weltkrieg gegeben. Den hat der Kaiser, der ihn mit angezettelt hat, verloren. Deswegen musste er zurücktreten. Das Kaiserreich ist abgeschafft worden. Und man hat gesagt, jetzt brauchen wir ein demokratisches Land, die Weimarer Republik. Und da hat man gesagt, welches Schulsystem passt für eine Demokratie statt für ein Dreiklassensystem. Und da haben sich die Menschen auf der Reichsschulkonferenz 14 Tage in Berlin gestritten und da gab es 2 große Fraktionen. Die eine hat gesagt, können wir nicht bei 0 Jahren gemeinsamen Lernen bleiben? So wie es bis 1920 war. Und die anderen haben gesagt, wir wollen 8 Jahre gemeinsames Lernen. Und dann in einer Tarifverhandlung, irgendwann am 10.11. Tag nachts hat man gesagt, so wie in den Verhandlungen in Brüssel da, wenn über die Fleischpreise gehandelt wird oder so, hat man gesagt, okay, die einen sagen 0 Jahre gemeinsames Lernen, die anderen sagen 8 Jahre gemeinsames Lernen, dann treffen wir uns doch bei 4. So ist die 4-jährige Grundschule in Deutschland historisch als Machtkampf entstanden. Und die Katastrophe ist, dass wir 100 Jahre weiter fast nicht weiter sind, sondern da gibt es einen promovierten Kultusminister, der den alten Quatsch immer noch verteidigt. Der ist lernresistent. Der müsste sitzen bleiben. Aber auch für ihn habe ich ein Gnadenmodell, tritt zurück.
Okay. Und vielleicht stimmt die Katharina zu. Du bist dran. Aber sie braucht noch ein Mikro, sonst sagt sie gar nichts.
Das ist ja irgendwie total bescheuert. Also weil, wenn irgendwie, dass man sich dann bei der Mitte trifft, wenn man 8 Jahre zusammen lernen könnte und nicht irgendwie von seinen Freunden weg muss, weil man vielleicht auf eine andere Schule will. Und ich meine, dass man das irgendwie nicht anders machen kann. Das ist vielleicht Leute gibt, die dann, oder Kinder auch, die vielleicht mal in eine andere Klasse wollen und die dann ab 4 Jahren mit einer anderen Klasse zusammenkommen und welche, die dann halt 8 Jahre zusammen lernen. Also, dass man das vielleicht irgendwie so teilen könnte.
Dein Urteil bleibt, es ist bescheuert. Denkt Lena genauso?
Ich würde halt mir auch die Frage stellen, was für eine Alternative es gibt, weil es gibt ja wirklich Menschen, die sind halt nicht so intelligent wie andere. Und wenn die jetzt alle auf einer Schule bleiben würden, wie würde man das dann so teilen oder so machen, dass jeder einzeln so gefördert wird, wie er es braucht?
Ja, das ist natürlich eine vernünftige Frage, die du stellst. Ich beantworte sie mal so. Mit Ausnahme von Deutschland, einigen Kantonen in der Schweiz und Österreich, und die Österreicher ändern das gerade, gehen im Rest der Welt Kinder und Jugendlichen in eine Schule bis ans Ende der Sekundarstufe 1, also bis zu einem Alter von 16 Jahren. Und was auf der ganzen Welt möglich ist, sollte man auch in Deutschland schaffen können. Ich könnte es auch im Detail sagen, weil ich immer solche Schulen gegründet und geleitet habe. Also das geht. Es ist nicht eine Frage, dass es nicht ginge. Es ist aber eine Frage, dass es manche nicht wollen. Und damit ihr das versteht, nehme ich mal ein anderes Beispiel. Es gab eine Zeit, da hat man gesagt, die Mädchen müssen in eine Mädchenschule. Und die Jungs müssen in eine Jungenschule. Wie sollen Mädchen und Junge in einem Klassenzimmer das aushalten? Und es gab eine Zeit, da hat man gesagt, Katholiken müssen natürlich in eine katholische Schule gehen. Und Protestanten müssen in eine Protestanten, dass es Heiden gibt, hat man gar nicht akzeptiert. So, das heißt, wir haben ein Denkmuster im Kopf, das heißt Gleiche zu Gleichen. Und das ist so überholt. Ich vermute, die wenigsten von euch morsen, sondern ihr habt eure Handys und Smartphones. Aber in dieser Hinsicht ist das bayerische Schulsystem noch auf dem Stand des Morsens. Und wieder jede Vernunft wird es verteidigt. Und wenn das passt, heute Mittag auf dem Odeonsplatz, werde ich da deutliche Sätze sagen. Die heißen, lass mich den Satz, weil ihr vielleicht nicht da seid, sagen, wer Kinder im Alter von 10 Jahren auf ungleichwertige Schulformen trennt, verletzt Menschenrecht. Das ist eine Menschenrechtsverletzung. Und es gibt nichts Schlimmeres als Menschenrechtsverletzung. Deswegen unsere Anstrengung, das zu überwinden.
Danke. Herr Nathan, er hat sich für die heutige Runde eine Aussage überlegt, zu der er gern was kommentieren würde. Das ist die Aussage.
Die Schule wird ihrem Anspruch an die Entwicklung der individuellen Schülerpersönlichkeit nicht gerecht. Ich glaube in der Tat, dass diese Aussage stimmt, dass die Entwicklung und die Selbstentfaltung der Schüler nicht mehr im Mittelpunkt steht. Wenn man mal in die bayerische Verfassung schaut oder in das Schulgesetz, da steht da zwar, Herz und Charakter soll gebildet werden, auch der Körper, Wissen soll vermittelt werden. Aber dieser Grundsatz, der in der bayerischen Verfassung immerhin steht, wird meines Erachtens völlig missachtet. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist die Wissensvermittlung. Und die geschieht dann mehr schlecht als recht, wenn der Rest vergessen wird. Denn die Schüler, die, wenn sie nicht einmal wissen, wer sie eigentlich selbst sind, was sie tun wollen im Leben, wenn sie sich nicht so entfalten können, dass sie ihre Persönlichkeit stärken und reifen, wenn sie keine Zeit haben, älter zu werden, dann bringt ihnen das Fachwissen herzlich wenig, weil sie dann zu Maschinen werden, die halt irgendwelche Befehle befolgen, aber irgendjemand muss ja Befehle geben. Der muss denken können. Und ich sehe es jetzt bei den jungen Referendaren, die im Bachelor-Master-System groß geworden sind. Es gibt kaum noch jemand, der mal sich nicht an die Regeln hält. Ich frage mich, wieso.
Er fragt sich, wieso. Vielleicht kann Otto Herz es beantworten, weil er aus einer anderen Lehrergeneration kommt.
Es gibt Interessen, die wollen die Menschen normieren und dazu beitragen, dass sie funktionieren. Aber du weißt auch ein bisschen was darüber, dass das gesellschaftlich verheerende Folgen hatte, wissen wir ziemlich genau. Und deswegen ist jede Anstrengung notwendig und wichtig, dass wir eure Originalität Individualität fördern und euch nicht abrichten zu Vollzugsorganen von vorgegebenen Stoffmengen.
Bin ich zufrieden mit dieser Antwort?
Ich weiß nicht, ob das den Rahmen jetzt sprengt, aber weil ich bin zu dem gleichen Schluss gekommen. Man muss sich natürlich fragen, wie man sowas macht. Und da wird die Diskussion, glaube ich, kontrovers.
Ich kann dir ein Beispiel sagen. In Finnland bewerben sich 10 Personen auf eine Lehrerstelle. Es gibt sehr viel mehr Bewerber als Stellen. Und die Person, die ausgewählt wird, wird nicht nach dem Abitursdurchschnitt ausgewählt, sondern nach Persönlichkeitsmerkmalen. Wofür hast du dich engagiert? Wofür setzt du dich ein? Welche Vorstellung hast du von der Gleichwertigkeit aller Menschen etc. etc.? Diese Person. Und wir haben ein mechanistisches, normiertes System. Und ich hoffe ja, dass es auch bei uns mal einen Tahrirplatz gibt. So, Odeonsplatz klingt ja auch schon ganz gut. Oder ein Gezi-Park und so. Es höchste Zeit, dass wir wieder aufstehen und sagen, wir spielen nicht mehr mit. Und meine Hoffnung ruht auf euch und ich, alter Mann, unterstütze euch. Ich habe da viel Erfahrung.
Alessa, jetzt ist nicht mehr viel übrig an Aussagen, aber du hast immer noch eine gefunden, wo du sagst, dazu fällt mir was ein. Das ist die Aussage Nummer
3. Ich habe mir rausgesucht, nicht persönliche Vorlieben und Begabungen bilden den Maßstab des Lernens, sondern der Lehrplan. Also wie ich vorhin schon ein bisschen geschildert habe, bin ich eben nach Berlin gezogen, weil es hier nicht so ganz gepasst hat, weil ich nicht ins bayerische Schulsystem reingepasst habe, weil ich in den naturwissenschaftlichen Sachen jetzt nicht so die Größe bin. Bin jetzt in Berlin auf einer Schule mit Schwerpunkt Design. Das heißt, mein einer Leistungskurs ist Mediengestaltung. Das heißt, das, was ich kann, wird da wirklich gefördert. Ich habe sehr viel Spaß daran. Ich lerne auch noch was Neues dazu, so ist es nicht. Also was ich bei dem Punkt noch ansprechen wollte, ist auch, dass es gibt ja noch einen anderen bekannten Philosophen heutzutage, der auch Bildungsbücher schreibt. Und der hat auch angemangelt, dass viele Dinge wie Humanität auch noch in der Schule flöten gehen. Das heißt, viele Dinge, die man fürs Zusammenleben heute braucht, um irgendwie hier in einer großen Gruppe miteinander agieren zu können, lernt man nicht mehr in der Schule. Und das sollte auf jeden Fall auch noch drankommen. Eben gewisse Kompetenzen, was du auch schon angesprochen hast, nicht nur dieses Fachwissen, wann der und der geboren ist, sondern eben auch eben Belastbarkeit, dass ich in einem Team fähig bin, dass ich pünktlich bin. Solche leichten Dinge, auch Arbeitgeber kreiden das heutzutage an, dass Menschen nicht mehr arbeitsfähig sind sozusagen. Und genau das kommt heutzutage nicht mehr im Bildungssystem dran. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade.
Die Persönlichkeit bleibt auf der Strecke, das Wissen dominiert. Und ich vermute mal, dass Otto Herz dem nur zustimmen kann. Das tut er. Dann würde ich sagen, war das eine tolle Runde mit euch und vor allem auch eine tolle Runde mit Otto Herz, der wirklich die Dinge auf den Punkt gebracht hat. Man sieht es auch in der breiten Zustimmung.
Was ist los? Wo ist was los?
Jetzt kommen die aktuellen Veranstaltungstipps der Südpolstation.
Hey Leute, checkt das mal aus.
Am Südpol ist immer was los.
Das Angebot ist riesengroß.
Spielen und werken, wunderbar.
Das kann man hier das ganze Jahr.
Und auch ins Radio kommt man hier.
Oho! Und macht als Reporter die Hörer froh.
Moment!
Ab 1. Juli 2012 bis September 2013 finden die Angebote in einem Provisorium am Rande des Südpolgeländes statt.
Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten bleiben unverändert.
Das war's für heute mit der Südpol-Show. Diskutiert mit zum Thema Schule und meldet uns eure Meinung zum Thema Noten und Co.
Nächste Woche gibt es unser ausführliches Interview mit dem herzlichen Reformpädagogen Otto Herz.
Also, nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt
Südpol-Show!
Am Mikrofon waren heute Nathalie
und Isabella.
Der Südpol ist am Gustav-Heinemann-Ring 19 in Neuperlach Süd.
Verantwortlich für die Sendung ist Patricia Bodensohn von der Feuerwehr Südpolstation.
Telefonnummer 670 007 80.
Und nochmal
0670 007 80.